Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Fast alles, liebe Zuhörer, beziehungsweise vieles kann zu einer Sucht werden. Es muss nicht immer gleich der Alkohol oder die Droge sein, selbst Beziehung kann zu einer Sucht werden. Darum wird es in der kommenden Stunde gehen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Maria Kotzis. Auswege aus der Beziehungssucht, unser Thema heute. Ich begrüße Dr. Reinhard Pichler, Theologe und Psychotherapeut, der das mit uns heute behandeln wird. Schönen Vormittag.
Ja, schönen Vormittag auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Moderatorin Maria. Ja, Beziehungen, das ist ja das, was uns alle am meisten auch ein Leben lang prägt. Wir haben die erste Beziehung mit unseren Eltern, mit unserer Mutter und dann mit unserer zweiten Bezugsperson, unserem Vater. Da kann schon ganz viel schief gehen. Dann haben wir Beziehungen mit unseren Geschwistern und mit den Großeltern und mit den Kindergartenkollegen und in der Schule und so weiter und so weiter. Und dann geht es auch darum, gelingt es eine exklusive Beziehung zu beginnen? Will ich das oder will ich das nicht? Hängt auch sehr von meiner Vorgeschichte ab, hängt auch sehr von meinen Erfahrungen in der Kindheit ab. Will ich mit einem Partner, mit einer Partnerin zusammen sein? Ein Leben lang, und wenn ein Leben lang bis der Tod uns scheidet, heißt das, ich brauche eine große Reife, dass ich das überhaupt zusammenbringe, dass ich nicht vorher aus unterschiedlichsten Gründen auf die Seite falle und abweiche von meinem Weg. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig zu akzeptieren und auch zu sehen, auch als Christ, auch als Katholik und auch als wirklich tiefgläubig Katholik, es ist nicht selbstverständlich, dass Beziehungen gelingen. Das wissen wir alle, wir brauchen nur rundherum schauen, und auch wenn wir selber eine Beziehung leben, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Beziehungen gelingen. Wenn sie gelingen, ist das einfach eine gute Kombination von meiner eigenen Persönlichkeitsstruktur und von der Persönlichkeitsstruktur der anderen Menschen, weil ich rede jetzt nicht ausschließlich von Paarbeziehung. Und wenn wir jetzt auf die Paarbeziehung schauen, dann müssen die beiden zusammenpassen, sonst gelingt das gar nicht. Warum ist es so schwer, dass es gelingt? Das hat der liebe Gott einen Fehler gemacht, wenn Beziehungen so schwer gelingen? Oder was ist das Problem bei Beziehungen? Und warum kann es dann sogar bis zur Sucht werden? Und das starke Bedürfnis eben zu jemand anderen sich hingezogen fühlen oder eben in Verbindung sein, das ist eben so wichtig, weil es geht darum, bin ich bei jemand, ja? Gehöre ich zu jemand dazu? Und deshalb ist ja auch unsere Herkunftsfamilie normalerweise so wichtig, weil es einfach darum geht, habe ich eine innige Verbindung zu anderen Menschen aufbauen können, wo ich mich geborgen fühle, wo ich zu Hause bin. Und das ist schon ein erster Punkt, wo eben Sucht entstehen kann, wenn ich nirgends geborgen war von meiner frühesten Kindheit an, wenn ich immer nur geduldet war oder nicht einmal geduldet, wenn die Abtreibung von mir leider nicht gelungen ist, das gibt's leider auch, dann passiert es tatsächlich, dass ich mich ein Leben lang in der Welt überhaupt nicht geborgen fühle und auch bei keinem Menschen geborgen fühle. Und dann passiert es, dass ich eben eine Sucht entwickle nach dem anderen, weil ich unbedingt Geborgenheit brauche. Weil ich unbedingt jemand brauche, der mich lieb hat. Wenn mich nicht jemand lieb hat, habe ich keine Chance, dass ich auch lieben kann. Und Sie sehen schon, die meisten Menschen können Gott sei Dank lieben. Das heißt, irgendwo, irgendwann, sei es die Oma oder sei es in einem Heim. Ich habe jetzt eine Klientin, die nur immer in Heimen aufgewachsen ist, von frühester Kindheit an. Und die hat dann liebevolle Heimleiterinnen oder Frauen gehabt, die liebevoll trotzdem auf sie geschaut haben. Ja? Natürlich viel zu wenig Liebe im Vergleich zur Mama. Aber immerhin, sie hat gute Betreuerinnen gefunden, gute Pädagoginnen gefunden und hat deshalb trotzdem ihr Leben geschafft. Zwar schwer, aber doch. Und es ist nicht zufällig, dass diese Frau, die nur in Heimen aufgewachsen ist und immer einen riesen Mangel an Liebe gehabt hat, eben dann auch keine Beziehung gefunden hat. Aber sie hat ein Leben lang Beziehung gesucht und Beziehungen gesucht, Freundinnen gesucht, Freunde gesucht, Partner gesucht, auch verschiedene Dinge gestartet und ist dann wieder schiefgegangen, weil einfach sie selber oder dann auch der Partner eben gemerkt haben, das zieht nicht, das hält nicht, die Verbindung reicht nicht. Und deshalb brauche ich, um mit jemand in Verbindung zu sein, brauche ich Sicherheit. Und wenn ich keine Sicherheit habe, dann kann ich mich auch nicht einlassen auf den anderen. Dann kann ich mich auch nicht hingeben. Und deshalb ist es so wichtig, mich einzulassen und mich hinzugeben, weil nur dann kann der andere sehen und spüren, aha, ich bin angenommen, so wie ich bin. Ich bin geliebt, ich bin getragen und gehalten und ich darf so sein, wie ich bin. Das sind die Knackpunkte, die in jeder Beziehung die Basis sind. Zwischen Mutter-Kind-Beziehung, Vater-Kind-Beziehung, Eltern-Beziehung, Großeltern-Beziehung, Freundschaften, aber auch Beziehungen in Ordensgemeinschaften und dann eben auch in Partnerschaften. Ordensgemeinschaften haben noch eine Spezialität, weil in bestimmten Ordensgemeinschaften soll man sich ja gar nicht eine beste Freundin oder einen besten Freund suchen. Man soll ja ganz bewusst offen bleiben für die einzige Beziehung zu Gott und soll sich mit den anderen Mitschwestern gar nicht besser verstehen, also mit einer besser verstehen als mit der anderen, sondern man soll bewusst da gleichmütig und ja auch auf einen gewissen Abstand bleiben. Deshalb war es sogar ganz früher so, dass die Mitschwestern untereinander per sie waren, auch um den Abstand zu bewahren. Oder noch ganz früher waren sogar die Ehepartner miteinander per sie und die Kinder waren miteinander per sie. Und Vater und Mutter wurde mit sie Vater und sie Mutter angesprochen. Also da sieht man schon, man kann sich trotzdem dann geborgen fühlen, man kann trotzdem aufgehoben sein und trotzdem sich geliebt wissen, aber auf einer viel, viel abstrakteren Ebene, als wie es heute eigentlich das Bedürfnis ist. Warum ist das Bedürfnis heute anders? Als wie es vielleicht damals war. Nein, das Bedürfnis war immer gleich, geliebt zu werden, sicher zu sein und geborgen zu sein. Aber heute ist es einfach viel brüchiger, weil ich es nicht in der Kindheit bekommen habe oder nur ambivalent bekommen habe. Was heißt ambivalent bekommen? Das heißt, ich habe es einmal bekommen und einmal nicht bekommen. Das heißt, als kleines Kind konnte ich mich nicht darauf verlassen, dass ich sicher gebunden bin und geborgen bin. Und damit hat es so gewechselt. Und dieses Wechseln, einmal so, das verhindert, dass ich mich auf was Neues einlassen kann. Das verhindert, dass ich vertrauen kann, dass der andere es eh gut mit mir meint. Ich komme dann in Selbstzweifel, ich komme dann natürlich auch ins Misstrauen dem anderen gegenüber und ziehe mich zurück oder bin kritischer dem anderen und mir gegenüber, als es eigentlich sein müsste. Und ich ziehe mich dadurch wieder freiwillig zurück, obwohl es gar nicht sein muss. Der andere akzeptiert es, dass ich mich zurückziehe, weil sie oder er sich denkt, gut, muss er nicht sein. Wenn mich der nicht mag, dann werde ich dem nicht nachgehen. Und es ist wieder eine Distanz da und die Beziehung geht meistens wieder zu Ende oder wird immer schwächer. Das heißt, das Geheimnis ist, wie gelingt es, dass ich Beziehungen leben kann, die mich so mit Sicherheit erfüllen und mit Vertrauen erfüllen, dass ich lebendig bleibe, dass ich auch eine Freude habe, wenn ich den anderen sehe und nicht Angst, und dass ich sogar für den anderen sowas wie Engagement und Empathie und auch eben in der Paarbeziehung dann eben auch Leidenschaft und Sehnsucht nach dem anderen entwickle. Die Paarbeziehung ist ja eben eine Sonderform, weil da geht es ganz stark darum, sich dem anderen auch hinzugeben, für den anderen da zu sein und im anderen das Gute zu sehen, auch wenn der vielleicht schlechte Eigenschaften hat. Aber durch meine Liebe zu ihm, weil ich bei ihm sein möchte, weil ich spüre, dass mich der wunderbar ergänzt, deshalb bin ich ganz geborgen im anderen. Das ist auch von den Hormonen stark bedingt, und wenn die Hormone wieder abebben und wieder sich normalisieren nach der Verliebtheit, dann sieht man diese starke positive Seite des Partners nicht mehr. Und dann geht es darum, diesen Menschen zu sehen, wie er ist, und trotzdem noch kostbare und wertvolle Dinge an ihm zu sehen, die mich an ihn gerne binden, wo ich gern bei ihm bleibe, gern bei ihr bleibe. Aber das Herausfordernde ist eben, dass ich vorher mich nicht so in einen Verliebtheitsrausch geworfen habe, dass ich nachher merke, das ist nicht möglich. Und deshalb rate ich immer frisch verliebten Paaren nachzuspüren, ob ich mir es vorstellen kann, mit dem Menschen in 10, 20, 30 und 40 Jahren auch noch zusammen sein kann, ob ich mit dem alt werden kann und ob ich bei ihm auch bleiben würde, wenn er jetzt nicht mehr so liebevoll ist. Wenn er einfach mürrischer ist oder wenn er krank ist zum Beispiel, wenn er einfach auch jetzt viel weg ist, weil er eben andere Dinge zu tun hat, wie eben Kindererziehung, die Mütter dann, weil es ist dann wie ein Teilen der Liebe. Der Mann fühlt auf einmal, dass er nicht mehr ausschließlich geliebt wird, sondern er muss dann die Liebe seiner Frau teilen mit den Kindern, kann dann eifersüchtig werden. Und ja, und bin ich bereit, auch als Frau zu akzeptieren, dass der Mann einfach dann auch viel weg ist und viele andere Beziehungen mit anderen Menschen in der Arbeit hat, ja, kann ich das auch loslassen und kann ich trotzdem noch das Kostbare sehen. Das ist jetzt alles kurz zusammengefasst, die gesunde Art, wie ich Beziehungen leben kann. Und letzter Satz noch, bevor ich dann im zweiten Teil zu der Sucht komme, nach Beziehungen, die Beziehung zu Gott, zum lebendigen Gott, ist ja auch eine ganz wichtige Beziehung für uns und die uns leben lässt, die auch vor allem zölibatär lebende Menschen ein Leben lang erfüllt leben lässt und die auch einer irdischen Beziehung um nichts nachsteht. Warum steht die um nichts nach? Weil wenn Gott lebendig ist und wenn er ein lebendiges Du ist, dann habe ich mit ihm einen ganz lebendigen Austausch, so ähnlich wie mit einem Menschen. Warum nur so ähnlich? Weil Gott bleibt Gott und Gott ist immer der Unverfügbare, aber er kann mir trotzdem ganz nahe kommen und er kann trotzdem mit mir durch mein Leben gehen wie ein lebendiger Mensch. Und das ist eigentlich eine wunderbare Form, so eine lebendige Gottesbeziehung zu haben, weil ich bin total sicher, bei Gott bin ich ganz sicher, er ist der Allmächtige. Ich kann mich mit ihm in wunderbaren Verbindung sein durchs Gebet, und das Gebet ist ein lebendiges Gebet, wo ich nicht nur ich rede, sondern wo ich auch höre, wo auch Gott redet, auf eine spezielle Art und Weise natürlich, aber wo ich trotzdem tief in mir innen auch seine Stimme hören kann, nicht im Sinn von krankhaften, wahnhaften Auditionen, die von mir selber eingebildet sind, sondern wo ich eben von der inneren Stimme meines Gewissens und meiner Herzenswahrnehmung in einem tiefen Dialog mit Gott sein kann und er mir auch auf eine gesunde, religiöse, intime Art und Weise antwortet. Das wird auch individuell sein, aber es wird auf jeden Fall ganz wichtig sein, da in einem intimen Dialog mit Gott zu sein. Gilt auch für, natürlich für Verheiratete, gilt auch für Menschen, die jetzt nicht zölibatär leben. Auch die brauchen eine intime Beziehung mit Gott. Und auch hier, werde ich dann auch nachher sagen, gibt es dann auch Fehlformen, ja, wo ich auch süchtig werden kann und in die falsche Richtung gehen kann. Und die Gottesbeziehung führt mich auch zu einer Freude, führt mich zu einer Lebendigkeit und führt mich auch zu einer Leidenschaft. Wenn wir die Heiligen anschauen, die waren total entbrannt von Gott und die haben eine unglaubliche Leidenschaft entwickelt. Ja. Natürlich keine sexuelle Leidenschaft, sondern eine Leidenschaft der Liebe, die sich danach sehnt, dass alle Menschen diese große Liebe Gottes auch erkennen können und auch bei Gott geborgen sind und auch zu Gott hinkommen. Also der missionarische Aspekt, der sich aus der Leidenschaft, eigentlich aus der Hingabebereitschaft an Gott erst entwickelt. Ich darf jetzt um ein paar Takte Musik bitten und setze dann fort mit den Suchtverhalten und mit den Fehlformen von Beziehungen.
Auswege aus der Beziehungssucht, das ist unser Thema heute in der Sendung Lebenshilfe auf Radio Maria mit Dr. Reinhard Pichler.
Ja, wenn wir jetzt merken, wir finden keine Erfüllung in Beziehungen, wir sind allein und wir fühlen uns so, dass wir immer wieder ausgeschlossen werden oder dass wir, egal was wir tun, wir versuchen uns immer wieder zu verlieben, wir versuchen auch verschiedene Partner oder verschiedene Möglichkeiten der Beziehungen einzugehen. Also ich probiere mal einen Orden aus, ich probiere mal eine Partnerschaft aus und das gelingt alles nicht. Dann heißt das nicht, dass ich jetzt gleich beziehungssüchtig bin, aber es kann heißen, dass ich immer jemanden suche, der eigentlich mir was gibt, was ich nie erhalten habe. Ich erhoffe vom Orden jetzt die Erfüllung, dass ich wunderbar gestillt bin in meiner Sehnsucht nach der Liebe Gottes und dass ich total geborgen bin in dem Orden und dass da nur Heilige rund um mich herum sind und dass ich merke, so jetzt bin ich quasi schon im Himmel. Wenn ich das nicht bin, bin ich furchtbar enttäuscht und gehe wieder. dann suche ich das nächste Mal bei einem Menschen und merke, der ist auch nur ein Mensch, der bemüht sich mehr oder weniger, und je weniger ich mich bemühe, desto weniger bemüht sich der auch, weil der das Signal bekommt, ich bin gar nicht so interessiert, damit zieht sich der auch wieder leichter und schneller zurück und ich habe dann auch wieder das Gefühl gleich, aha, ich bin nicht geliebt. Oder ein anderer Punkt ist, ich lebe eine Paarbeziehung mit einem Menschen und ich habe dann immer mehr auszusetzen, ich merke immer mehr die Schwachstellen von diesem Partner und trenne mich, weil ich den Eindruck habe, der kann mir ohnehin nicht das geben, was ich brauche. Ich suche mal den nächsten Partner und je nachdem, wie geschickt ich in dem Bereich bin, habe ich dann schnell wieder einen neuen. Und dasselbe Ergebnis ist dann sofort wieder. Ja? Also ich komme wieder drauf, der ist nicht geeignet und der ist unfähig und so. Ja? Und nach dem dritten, vierten, fünften Partner dann merke ich, okay, offenbar hat es mit mir auch was zu tun. Und wahrscheinlich hat es mit mir deshalb zu tun, weil ich mich gar nicht genug einlasse oder weil ich mich vielleicht zu stark einlasse und den anderen überfordere. Das ist dann sehr individuell. Ja? Aber die Sucht ist ja immer etwas verzweifelt suchen, und Sucht ist immer eine Ersatzbefriedigung. Ich suche in Wirklichkeit Liebe, ich suche in Wirklichkeit Geborgenheit und Sicherheit und befriedige mich dann scheinbar mit irgendeinem Ersatz, sei es jetzt mit Partnern, sei es mit zum Beispiel jetzt, dass ich jetzt sehr stark in den religiösen Bereich hineingehe und nur alle Hoffnung auf Gott setze und alles von Gott erwarte und wenig Überraschung, nicht oh Wunder, sondern oh wenig Überraschung. Gott gibt mir auch nicht das, was ich brauche. Sogar Gott lässt mich im Stich. Und ich bin furchtbar beleidigt auf Gott, weil ich mir denke, jetzt gebe ich mich eh schon ihm ganz hin und ich will eh alles nur von ihm erwarten und er stillt wieder nicht mein Verlangen und meine Sehnsucht. Also dann wende ich mich auch von Gott ab. Und ich kenne jemanden, der ganz tief gläubig ist, aber so enttäuscht ist von Gott, dass er sagt, so als Strafe, weil ich jetzt Gott bestrafen möchte, trete ich jetzt aus der Kirche aus, weil mir reicht's, weil wenn Gott mir nicht das gibt, was ich dringendst brauche, dann kann ich nur sagen, er soll mich in Ruhe lassen. Ja. Dann suche ich bei Gott jetzt auch nicht mehr, dann habe ich schon mehrere Beziehungen ausprobiert und Gott habe ich jetzt auch schon ausprobiert und das alles bringt nichts. Dann suche ich als nächstes bei mir selber und das ist dann auch eine gute Idee, dass ich dann versuche, mir selber mehr bewusst zu machen, worum geht's, wie kann ich auch ausreichend Liebe empfangen. Das geht nur dann, wenn ich auch ein Gefäß in mir habe, das auch einen Boden hat, das nicht durchfällt. Weil wenn ich nämlich durchfall ständig, wenn ich ein Fass ohne Boden bin, dann hält die Liebe überhaupt nicht, die ich bekomme. Also ich schütte in mich Liebe hinein, ich schütte in mich Zuneigung hinein, ich saug die Liebe von den anderen ab und zwar in großen Mengen und es fällt bei mir durch, es bekommt überhaupt keine Befriedigung und überhaupt keine Beruhigung und überhaupt keine Tröstung, sondern ich bin immer weiter hungrig. Und ich habe eigentlich gar nie das Gefühl, was es heißt, satt zu sein, zufrieden zu sein, beruhigt zu sein, geliebt zu sein, weil immer, wenn ich das Gefühl vielleicht ansatzweise bekomme, dass ich jetzt wirklich durch starke Reize und durch starke, sehr intensive Beziehungen bis hin zu einer kontemplativen Beziehung in einem ganz streng kontemplativen Kloster, wo ich 20 Stunden am Tag bete oder mit einer extrem intensiven Paarbeziehung mit extrem intensiver Sexualität, mit allen Varianten, die man sich nicht vorstellen kann, die es aber doch gibt, also es gibt nichts, was es nicht gibt, ist es dann trotzdem bald wieder leer? Ist es dann trotzdem wieder fad? Und ist es trotzdem wieder so, dass ich eigentlich kein Interesse mehr habe und das Gefühl habe, ich will hier nur wieder weg, weil der gibt mir nichts mehr oder die gibt mir nichts mehr. Sie erfüllt mich nicht mehr. Und ich kann auch gar nicht mehr lieben. Das Gefühl der Liebe ist weg, weil ich schaue immer nur dann aufs Gefühl und überhaupt nicht auf den Grundzustand, dass es in Ordnung ist, so wie es ist. Und wenn ich diese Suchttendenz schon habe, wo ich immer mehr brauche und wo nichts genug ist, wäre ich von Anfang an gar nie den anderen in seiner Person wahrgenommen haben und wäre nur mich durchhaspeln durch bestimmte Gebets Rituale, Gebetsleistungen, wo ich noch mehr leiste, bis ich merke, also das Gebet bringt mir auch nichts, die Beziehung zu Gott funktioniert so auch nicht. Also Gott öffnet sich mir nicht und Gott zeigt sich mir nicht. Also lasse ich ihn in Ruhe, weil ich bin enttäuscht von Gott, weil er sich mir nicht zeigt. Oder bei einem Partner, ich bin furchtbar enttäuscht, dass der mir nicht alle meine Wünsche erfüllt, die nicht mal Gott erfüllen könnte. Weil Gott ist kein Automatengott, der alles ausspuckt, was ich jetzt da anordne. Und natürlich ist auch kein Mensch ein Automat, der alles ausspuckt, was ich jetzt anordne und was ich jetzt will. Und es gibt bestimmte liebevolle Menschen, die für den Partner, weil sie ihn lieben, alles tun und die sich ganz lang auch ausreizen lassen, indem sie wie ein Hund alles nachmachen und alles nachtrotten und ganz gehorsam und ganz geduldig und ganz liebevoll und ganz viel Energie investieren, ja, bis auch der Geduldigste mal am Ende ist oder wenn der Geduldigste auch noch nicht am Ende ist, weil der wirklich schon in Grad der Heiligkeit lebt, ja, und einfach ein unglaubliches Reservoir an Energie und an Liebesfähigkeit hat, soll es ja auch geben, dann sagt der andere, der eben beziehungssüchtig ist, na, mir reicht's, das ist fad, das bringt nichts mehr. Du bist ja kein Widerpart mehr und mit dir kann ich mich ja gar nicht messen und du bist für mich uninteressant, weil jetzt ich brauche wieder jemanden, der ein bisschen mehr Kanten hat, du bist ja nur ein Waschlappen und redst mir nur noch im Mund und machst alles, was ich will und das brauche ich auch nicht. Ja. Aber wehe, er würde dann Kanten zeigen, heißt, na, du liebst mich nicht. Das heißt, diese Ambivalenz, in beide Richtungen geht es nicht weiter, ist beim Beziehungssüchtigen ein großes Thema, wo er ganz stark immer wieder ansteht, weil er leider nicht in der Lage ist, einmal zu sagen, es ist in Ordnung, es ist genug. Und deshalb bedingen sich ja auch Geborgenheit, Sicherheit und Leidenschaft und Hingabe. Nur wenn ich mich geborgen und sicher fühle, kann ich mich auch hingeben und kann ich auch Leidenschaft entwickeln. Und wenn ich mich hingebe und wenn ich Leidenschaft entwickle, brauche ich natürlich Geborgenheit und Sicherheit, sonst geht es nicht. Sonst traue ich mich gar nicht, leidenschaftlich zu werden und mich hinzugeben, weil ich mich ja dann viel zu gefährlich ausliefern würde. Das ist ja verrückt dann. Also es braucht einfach beides und wenn ich beides habe, dann sind Beziehungen gelingend möglich und wenn ich eins von beiden nicht habe, entwickelt sich leicht eine verzweifelte Suche nach Beziehung, die unerfüllt bleibt und wo ich unbefriedigt bin, weil keiner sich um mich kümmert, keiner mich liebt und keiner mir das gibt, was ich dringendst brauche, nämlich Geborgenheit und Hingabe. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie steige ich aus dieser Beziehungssucht aus? Erstens, indem ich mir das bewusst mache, dass ich einfach beziehungssüchtig bin, dass ich bisher immer nur jemand nachgerannt bin, um eigentlich mir selber dann zu beweisen, dass es sowieso nicht der Richtige ist, ich wieder allein bin, ich habe eine selbsterfüllende Prophezeiung, eine self-fulfilling prophecy und bin furchtbar enttäuscht, weil ich merke, gut, es gibt sowieso für mich keinen Partner, ich bleibe sowieso allein, bin wieder frustriert und die Sucht bleibt weiter bestehen, weil sie ja unerfüllt bleibt. Das heißt, der Ausweg aus der Sucht ist, innerlich zu akzeptieren, dass ich geliebt bin, von jeher, von Gott her, und dass ein Mensch mich immer nur endlich lieben kann. Dass ein Mensch immer nur in einer begrenzten Art und Weise sich mir hingeben kann. Mehr schafft er auch nicht. Und ich kann auch jetzt nicht von einem Menschen zu viel erwarten oder Überforderndes erwarten, weil dann muss er scheitern, dieser mich Liebende, und ich muss auch scheitern, weil ich ja eben von vornherein schon enttäuscht bin und schon von vornherein ihm eigentlich sage, du bist eh nicht richtig, du tickst nicht richtig. Und liebe Hörer, liebe Hörer, der Ausweg ist, innerlich zu akzeptieren, dass ich ausreichend geliebt bin. Und das muss ich mir auch mit dem Hirn sagen, nicht nur mit dem Gefühl. Weil vom Gefühl kann sein, dass ich ein Fass ohne Boden bin und dass es mir nie gefühlsmäßig reicht. Dass ich auch jahrelang brauche, vielleicht auch eine Therapie brauche, bis ein Boden eingezogen ist in meine Liebesempfindungen, in meine Gefühle. Und dieser Boden in meine Gefühle einziehen heißt, dass ich mal kognitiv, also mit dem Gehirn, mit dem Verstand, auch einmal annehme, dass es gut ist, so wie es ist. Dass es okay ist, dass ich ein Heimkind war, dass es okay ist, dass ich keine Liebe gehabt habe, aber dass es jetzt okay ist, dass ich jetzt einen Beruf erlernt habe und dass ich Freundinnen habe und Freunde habe und halt noch keine Partnerbeziehung habe, aber das wäre auch jetzt noch überfordernd, weil ich könnte ohnehin jetzt noch zum Beispiel mich nicht so etwas wagen, weil ich dann Angst bekomme und weil ich zuerst noch die Angst bearbeiten muss. Also nur als Beispiel jetzt. Ja? Oder wenn ich eine glückliche Kindheit hatte und ganz geborgen und mich ganz geliebt fühle, dann darf ich nicht quasi einen Partner mir suchen, der all die Eigenschaften hat, die meine Eltern, mein Vater oder meine Mutter, nicht gehabt haben. Weil dann suche ich wieder das Fehlende und das Fehlende, da suche ich dann wieder nur, dass ich noch was ergänze, weil ich innerlich von einer glücklichen Kindheit und von einem Vater, der vielleicht abwesend war, von einer Mutter, die mit 4 Kindern vielleicht überfordert war, dass ich, da suche ich mir dann eben einen totalen versorgenden Mann, ja, der mich rundherum betüdelt und ich will gar nicht erwachsen werden. Also das muss man sich dann im Detail anschauen, da geht es dann immer auch um die Paarkonstellation, aber von der Paarkonstellation ist es ganz oft so, dass ich mal die fehlenden emotionalen Elemente beim Partner suche, die ich von meinem Vater oder von meiner Mutter nicht bekommen habe. Und da werde ich natürlich dann scheitern, weil ich sauge dann von meinem Partner, meiner Partnerin was ab, was gar nicht möglich ist, weil der kann nicht jetzt da eben Dinge ersetzen, die ich ein Leben lang schon gesucht habe und die halt jetzt auch der Partner gar nicht hat. Der kriegt dann einen riesen Stress, ist unzufrieden und entweder lässt sich dann eh wieder scheiden, weil er merkt, er kann seine Frau, seinen Mann nicht, also ihren Mann nicht zur Befriedigung führen und zufriedenstellen, ja, und trennt sich deshalb, oder er akzeptiert, dass sie halt immer oder er immer unzufrieden ist. Ja, soweit mal fürs Erste. Ich freue mich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie anrufen, und bitte Maria um die Bekanntgabe der Telefonnummer.
Das ist die 01 für Wien 710 60 16. Wenn Sie von außerhalb Österreichs anrufen, dann mit der Vorwahl 00431 710 60 16. Auswege aus der Beziehungssucht, unser Thema heute in der Lebenshilfe mit Dr. Reinhard Pichler. Der erste Anruf erreicht uns aus Baden von Agnes. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Also ich kenne Sie von den wunderbaren Vorträgen im Radio. Und ja, ich bin eine ständige Hörerin von Radio Maria und auch glücklich darüber, dass wir so etwas haben. Meine Frage ist jetzt bitte, gibt es auch Literatur von Ihren Vorträgen oder nicht?
Also nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, jetzt das schriftlich zu machen, aber man kann es natürlich nachhören auf der Radiothek zum Beispiel, ja? Aber irgendwann einmal werde ich sicher mal was schreiben, wenn ich Zeit habe, ja?
Okay, das wäre sehr schön. Ja,
ja, lieb, okay, dass Sie fragen.
Ja, ja, also ich werde mich bei Ihnen melden in einer Angelegenheit. Ich danke Ihnen schön.
Danke, wiederhören.
Die Leitungen sind weiterhin frei für Ihren Anruf 01 710 60 16. Inzwischen eine kurze Frage in Richtung Eltern-Kind-Beziehungen. Das fällt vielleicht auch in diese Thematik hinein, Beziehungssucht. Man hört ja immer wieder davon, dass Mütter ihre Kinder nicht loslassen können oder dass manche Kinder sehr lange im Elternhaus bleiben. Kann man das auch in diesem Zusammenhang sehen?
Also wirkliches Suchtverhalten ist es erst sehr spät. Normalerweise ist es einfach eine mangelnde Ablösung, weil eben der Sinn dann verloren geht, wenn zum Beispiel die Mutter sich jetzt 18 Jahre liebevoll um ihr Kind gekümmert hat und dann wird das Kind selbstständig, dann geht der Sinn verloren und dann kann die Mutter vielleicht schlecht loslassen, weil sie sagt, ich weiß nicht, was ich dann sonst für eine Lebensaufgabe habe. Es muss jetzt dann nicht gleich eine Sucht sein. Sucht wird es dann, wenn die Mutter alles tut, damit das Kind ja nicht auszieht und sogar wirkliche verrückte Dinge dann unternimmt, wie eben dem Kind eine Wohnung neu einrichtet, also nicht die Wohnung, sondern das Zimmer neu einrichtet oder halt die Wohnung vielleicht nebenan dann kauft, damit sie ihm jeden Tag Essen, also ihm dem Kind jeden Tag Essen dann noch bringen kann und die Wäsche weiter waschen will und so. Also wenn das dann schon bizarre Formen annimmt, wo man merkt, also die Mutter hat wirklich ein Thema, dass sie nicht weiß, was sie ohne ihr Kind anfangen soll, obwohl das Kind schon 30 ist und das Kind schon aggressiv ist und sich dann gehen lässt und faul ist und die Mutter ausnützt und die Mutter sogar schon demütigt und degradiert und sie abwertet und so, dann kriegt Suchtcharakter, ja. Aber normalerweise ist der Ablösungsprozess oft ein schmerzhafter und das geht jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das braucht der Zeit, bis auch beide Seiten kapieren, so jetzt ist wieder jeder auf sich selbst gestellt und ist wieder selbstständig. Man kann trotzdem ja noch sich treffen und sich austauschen und man wird sich gegenseitig trotzdem noch helfen. Man wird sich jetzt nicht fremd werden, aber jeder geht seinen eigenen Weg und dann ist es eine gesunde Entwicklung. Vielleicht gehe ich jetzt noch ein bisschen ein auf speziell die Paarbeziehung, wo da eben eine Suchtkomponente überall sein kann. Also die Phasen von einer gesunden Liebesbeziehung sind zuerst mal eben die Verliebtheit. Und die Verliebtheit heißt, dass ich mir selber fest vornehme, mit diesem Menschen, mit diesem Mann, mit dieser Frau, einfach zusammen sein zu wollen. Dass es mich glücklich macht, wenn ich bei dem Partner, den ich eben liebe, sein darf und sein möchte und mir auch vorstellen kann, ein Leben lang mit diesem Partner zusammen zu sein. Warum ist es so wichtig, ein Leben lang? Weil nur wenn es ein Leben lang vorstellbar ist, wird es auch genug tragen. Wenn das nur ist für die nächsten 14 Tage oder für heuer und dann schauen wir weiter, dann ist es mit Vorbehalten. Und dann werde ich nicht gestillt werden in meiner Sehnsucht der Geborgenheit und der Sicherheit. Dann in der zweiten Phase geht es dann darum, dass ich lerne, wie der andere ist, dass ich ihn wahrnehme, dass ich ihn kennenlerne und dass ich spüre, ja, der tut mir gut, sie tut mir gut und ich bin glücklich, dass ich bei diesem Menschen jetzt gelandet bin. Und es bestätigt sich im Alltag, im immer wieder Sehen, dass ich merke, das ist eine gute Mutter für meine Kinder, das ist ein guter Vater für meine Kinder. Warum kommt das jetzt auch schon gleich ins Spiel? Es kommt sehr schnell, vor allem bei Frauen, dann die Frage, ist dieser Mann überhaupt ein guter Vater für meine Kinder oder ist das von mir ein guter Liebhaber oder ein wilder Abenteurer oder ein cooler Typ, aber boah, also Kinder geht mit ihm gar nicht. Ja? Und jetzt kann sein, dass ich in der Zwickmühle bin, dass ich mir denke, also der ist höchstens ein guter Liebhaber, aber auf keinen Fall kann ich mit dem eine Kinder kriegen, das ist ausgeschlossen und will ich auch gar nicht. Und dann ist es schon halb. Dann deshalb sagt die Kirche auch, ob man sich vorstellen kann, die Kinder, die Gott einem schenken will, anzunehmen. Das ist der Grund. Und wenn das gelingt, dass ich liebevoll mich auch im Alltag mich vertiefen kann in den Partner, dann wird logisch sein, dass ich dann auch zu ihm Ja sage, dass ich mich dann auch mehr hingeben mag und dass ich dann eben auch die Beziehung auf Treue anlege. In diesen drei Schritten, also eben das sich verlieben, dann das den anderen kennenlernen und dann das sich für die Treue auf Dauer entscheiden, können überall eben schon Hindernisse drinnen sein, die dann auch eben, wo ich in diesen ersten drei Phasen schon immer wieder auch dann einen Suchtcharakter entwickeln kann, der mir eigentlich es verunmöglicht, dass ich dann in die normale weitere Entwicklung der Paarbeziehung weiter einsteigen kann. Ja? Nämlich im ersten Teil, wo ich mich verliebe, kann so sein, dass ich mich, weil ich so hungrig bin, weil ich so bedürftig bin, dass ich mich da so verliebe, dass ich gar nicht hinschaue, ob das überhaupt passt oder nicht, ja? Sondern ich nehme quasi jeden und ich werfe mich jeden an den Hals und bin so bedürftig, dass der andere schon merkt, das ist mir schon zu viel und sich dann schon wieder zurückzieht. Das kann schon eine massive Suchtkomponente sein, wo eigentlich ein liebevoller Partner sein muss, sein sollte, der dann sagt, du, entschuldige, Moment, das ist alles viel zu intensiv und viel zu übertrieben und bremsen wir uns mal ein und gehen wir mal das Ganze langsam an, schon sich verlieben, aber nicht in einer derartigen extremen, sich selbst aufgebenden Art und Weise, dass vom anderen gar nichts mehr überbleibt, ja, von dem, der sich so verliebt. Und da spürt man dann schon eine Suchttendenz. Ja? Der gibt alles auf, der zieht weg, der gibt seinen Job auf, der geht Hals über Kopf in eine Beziehung, wo noch gar nicht so klar ist, bleiben wir überhaupt zusammen. Ja? Also das ist in dieser ersten Phase schon eine Suchttendenz. Oder, Entschuldigung.
Darf ich kurz unterbrechen? Wir haben einen Anruf hereinbekommen, Alois aus Niederösterreich.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Bitte. Ich jetzt sagen wir dazu, es ist natürlich die Vorbildwirkung zum Beispiel von den Eltern, ist natürlich auch ganz wichtig, aber es ist derzeit heutzutage in den Medien wieder, die Beziehungen werden auch irgendwie falsch dargestellt, man muss gern zusammenziehen und es muss immer alles hundertprozentig passen, weil man sich ja eh alles kaufen kann, so auf die Ortzeit. Ja. Und da ist halt, also ich glaube, dass da auch ein ziemlicher Druck oder dass das irgendwie falsch dargestellt wird, dass immer, dass, ja, also ja, so auf die Wort. Und das andere, was ich sagen wollte, bei den Beziehungen, und die muss man arbeiten. Es ist ganz was Schönes, aber es ist ja trotzdem, ich bin auch jetzt 3 Jahre verheiratet und wir haben trotzdem wieder einen Ehekurs gemacht, nicht weil das passt trotzdem alles, aber es ist halt auch einfach, dass man miteinander an den arbeitet. Und da waren zum Beispiel Leute da, die schon 40 Jahre verheiratet waren, wo die Kinder noch außer Haus sind oder 30 Jahre und die sitzen dann auf einmal zu zweit auf dem Küchentisch und wissen nichts zum Anfangen miteinander. Also es ist im Alter noch auch noch wichtig, dass man aneinander arbeitet. Ja.
Stimmt, haben Sie völlig recht. Es ist, man muss immer wieder dranbleiben an der Beziehung, weil wenn man sich nicht immer bemüht, dann wird es schlechter, weil dann wird es irgendwie gewohnter und dann quasi legt man kein Holz nach. Man muss immer, damit das Feuer weiter brennt, auch ein bisschen Holz nachlegen. Nicht so viel, dass man einen Flächenbrand und einen Waldbrand auf einmal hat, aber immer dosiert einfach Holz nachlegen. Dann bleibt die Liebe erhalten. Genau. Und dann hat man sich auch immer was zu erzählen, weil man gemeinsam sich weiterentwickelt. Ja, stimmt. Und was mir auch noch dazu einfällt, ist, wenn der Partner sich in eine Richtung entwickelt, wo der andere nicht mit kann, ist es urwichtig, dass die beiden so lange im Gespräch sind, dass beide mit können. Weil sonst ist es wie wenn bei einer Weggabelung, der eine geht nach links, der andere geht nach rechts und irgendwann mal ist der Weg so weit auseinander entfernt, dass man sich denkt, was habe ich noch mit dem anderen Partner zu tun, den brauche ich gar nicht mehr. Ja? Ich bin ja längst einen anderen Weg gegangen. Und deshalb auch wirklich schauen, wo geht der andere hin. Ja?
Und das stimmt, was Sie vorher gesagt haben mit der Schnelligkeit. Es ist einfach eine Lebensentscheidung, die man trifft. Also es ist, man ist noch verheiratet und es ist das ganze Leben, ist man bis dass der Tod entscheidet. Und das ist einfach, das muss man auch wissen, dass man da nicht schnell und also dass man sich zeitlos wirklich den Partner kennenzulernen. Ja, genauso wie es gesagt haben, das ist auch ganz wichtig.
Super. Na, vielen Dank, Alois, für den Anruf. Danke. Wertvoll. Alles Gute für Ihre Ehe.
Danke.
Wiederhören.
Ja, gehen wir vielleicht weiter noch in den Phasen.
Ja, genau. Und Sie können jederzeit anrufen und mich dann quasi unterbrechen. Ja? Also in der zweiten Phase, wo ich dann schaue, passt der Partner zu mir, so wie es auch jetzt da alles eben sehr gut gerade jetzt geschildert hat, geht es einfach auch darum, kann ich mich auf den anderen einlassen? Kann ich auch ein Stück von mir abrücken oder verfolge ich stur meinen Weg, weil ich Angst habe, alles, was nicht so ist, wie ich es haben will, macht mich gleich verunsichernd oder verunsichert mich eben gleich und das will ich nicht und damit habe ich gleich Angst und lasse ich mich auf gar nichts Neues ein oder bin ich auch bereit, mit meinem Partner was Neues zu entwickeln, was Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren, nicht jetzt was eben mich jetzt da völlig wegbringt vom Eigentlichen, aber einfach zu schauen, wie können wir denn uns gemeinsam was entwickeln. Und auch hier ist wieder die Suchtendenz, wenn ich den anderen mitzerre, ja, so dass ich ständig merke, da ist ein Riesenwiderstand, der will überhaupt nicht mit, der will überhaupt nicht bitte die Sachen machen, die ich ihm jetzt vorgebe. Ja. Beispiel, ich habe ein Gotteserlebnis und gehe jetzt jeden Tag in die Messe und meinem Partner von null auf nix sage ich, du musst jetzt auch mein Gotteserlebnis gemacht haben und du gehst mit mir jetzt auch täglich in die Messe und wir sind jedes Wochenende auf einem anderen Seminar, was ursuper ist für mich und ich gehe da auf und ich bin da voller Begeisterung und mein Partner, der weiß überhaupt nicht, wie im Geschicht, der sitzt drinnen wie ein begossener Pudel in den ganzen Seminaren und hat das Gefühl, er wird zwangsverpflichtet und wird überhaupt nicht ernst genommen, überhaupt nicht mitgenommen. Ich merke das aber nicht, weil ich so begeistert bin und schleift ihn so weit hin, bis die Liebe endgültig erloschen ist. Ja? Bis er sagt, so, jetzt reicht's mir, du hast mich nie gesehen und gibst vor, dass du ein toller Christ bist, ja, aber nimmst mich überhaupt nicht ernst mit meinen Bedürfnissen, sondern missbrauchst mich fast. Ja? Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn dann auf einmal die Beziehung zu Ende ist. Ja? Weil der einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich lasse mich ja nicht dauernd in eine Richtung zehren, die gar nicht meine Richtung ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, da auch innerlich zu akzeptieren, dass der andere auch ein eigener Mensch ist und dass ich schauen muss, was passt denn für ihn. Und wenn ich ihn lieb und nicht eben süchtig eigentlich meinen Leidenschaften nachrenne, wenn ich ihn lieb, den anderen, dann werde ich sehr genau hinspüren und sehr genau achten, was brauchst denn du? Was ist deines, was dich tröstet, was dich erfüllt, was dich glücklich macht, was uns beide glücklich macht, was uns beiden gut tut? Und dann werde ich mit dem Partner besprechen, ist okay, wenn ich jetzt jeden Tag in die Messe gehe, und wenn er sagt nein, weil ich möchte mit dir gemeinsam frühstücken, dann werde ich einen anderen Weg suchen, wo ich dann in die Messe gehe, wo ich ihm nicht störe. Also sprich, ich gehe halt eine Stunde früher, wo er noch schlaft, zum Beispiel. Ja? Oder ich gehe am Abend, wo er ohnehin fernschaut oder was immer. Und nur dann, wenn er sich von mir geliebt fühlt, kann er auch einmal sagen, so, jetzt gehe ich auch mal mit in die Messe. Ja? Weil das beeindruckt mich, wie sehr du jetzt einfach einen Weg mit Gott gehst, aber gleichzeitig mich liebst, achtest und ehrst.
Mhm. Gut, wir haben wieder einen Anruf. Herrinnen Kadel aus Oberösterreich.
Grüß Gott, ich bin Bücher. Ich möchte Folgendes fragen. Und zwar, wir in Anfang von Louis Barton, meine Frau und der Woche, wenn die Kinder groß sind, dann sind nur die Kinder immer wichtig. Ja, und wenn ich gesagt habe, weil die Kinder waren nicht gegangen, aber es nicht passt, dann gehe ich. Ja, das ist Argument, ja. Ich kann nichts machen. Ja, dann bin ich am Ende. Ja.
Ja. Na, vielen Dank für den wichtigen Anruf. Ja. Also da geht es ja einfach halt auch darum, dass sie am besten mit Hilfe, mit einer externen Hilfe, mit einem Pfarrer oder mit jemandem, den sie vertrauen.
Ja.
Genau, aber dann zu dritt reden, dass ihre Frau sagen kann, was sie stört und was sie vermisst.
Kann's nicht machen.
Ja, vielleicht ist es schon spät. Ja. Vielleicht hat sie schon zu lang gewartet. Ja. Ja, das kann sein. Aber wahrscheinlich hätten wir, wie die Kinder so 15 bis 20 gewesen sind, ja, weil jetzt werden schon größer sein, hätten wir schon damals schauen müssen, und wie dummerten, wenn die Frau nicht mehr so gebraucht wird. Ja. Und haben wir zwei, also Vater und Mutter, haben wir zwei überhaupt noch gemeinsam Beziehung?
Ja, schon gut.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja, dass man da einfach halt auch dranbleibt. Und danke für den wertvollen Anruf, weil das ist ja auch für viele andere Hörerinnen und Hörer wichtig, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst. Ja, weil wenn der Zeitpunkt verpasst ist, wenn die Liebe komplett erloschen ist, kann man nur wieder neu von vorne anfangen, wenn das beide noch wollen. Ja. Weil ich sage immer,
wenn der Kinder zugezogen ist, dann kann man nichts machen.
Na, also wenn die Liebe bei euch zwei komplett erloschen ist, ja, also sprich keine Glut mehr da ist, wenn man sie mit dem Feuer vergleicht, ja, und kein Holz mehr zum Nachlegen ist, da brennt nichts mehr an, das ist nichts mehr, dann kann man nur sagen, gut, die Asche weg und ein neues Feuer gemeinsam starten und wieder neu entzünden, sich neu verlieben, neue Gemeinsamkeiten suchen, dann geht's wieder. Aber wenn einer von den beiden sagt, na, ich zünd kein Feuer mehr mit dir an, ich will das nicht mehr, bei mir ist das Feuer erloschen, oder meine Flamme brennt für was anderes, dann ist es schwer. Kann man nur hoffen, dass sie wieder halt auch einen Weg finden.
Ja, danke.
Danke, alles Gute. Und danke für einen wirklich ganz wichtigen Anruf. Ja.
Auf Wiederhören. Ich begrüße eine Hörerin aus Stuttgart.
Hallo. Guten Tag. Ja, ich danke Ihnen auch sehr herzlich für diesen schönen Vortrag. Leider habe ich nicht alles gehört. Ich bin nur eine Frage könnten Sie noch konkreter formulieren. Sie haben schon was gesagt zu dieser Ablösezeit, wenn Kinder erwachsen werden. Und ich bin alleinerziehend und habe einen Sohn, der jetzt 15 ist. Und da er am Anfang seines Lebens vom Vater ganz abgelehnt wurde, habe ich ihn natürlich vielleicht zu nah an mein Herz genommen, um das zu ersetzen, dass der Vater halt also gesagt hat, ich soll das Kind abtreiben. Und jetzt ist für mich natürlich, langsam merke ich bei Freundinnen, da kommt der Zeitpunkt näher, wo die Kinder dann Abitur machen und aus dem Haus gehen. Und mein Sohn ist dann in 3 Jahren auch soweit. Aber wie meinen Sie, soll man diese Zeit, dass das Kind selbstständig wird oder der junge Mann sich findet, da richtig einleiten? Also einerseits ist es ja wirklich wichtig, dass er sich weiter geliebt fühlt, aber dann dieses Selbstständigwerden, das ist für Alleinerziehende dann sehr schwer, weil tatsächlich ich jetzt auch merke, was ist mein Inhalt? Was ist jetzt mein nächster Inhalt?
Dass, ja. Genau. Also ich würd empfehlen wirklich, dass Sie einfach jetzt auch sich gut auf sich konzentrieren können und gut auf sich schauen dürfen. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich darf mich selbst lieben. Ich darf selbst auf mich schauen. Ich darf selber jetzt da auch schauen, was möchte ich machen in den nächsten 10 Jahren, ja? Was ist, und zwar nicht nur beruflich, sondern was sind meine Hobbys, was sind meine Freuden, was erfüllt mich, ja? Das muss ja nicht morgen sein. Ich muss ja nicht jetzt morgen sofort den Schalter umlegen, das kann sich ganz langsam entwickeln, ja? Ich kann auch darum beten, dass ich erkenne, was für eine Aufgabe gibt mir Gott jetzt in den nächsten 10 bis 20 Jahren, ja? Und oft ist es jetzt ideal, wenn Sie zum Beispiel jetzt spüren, ich möchte gerne eine Ausbildung machen, berufsbegleitend, die ich dann nachher in 5 Jahren dann auch ausüben kann, den Beruf zum Beispiel, den neuen erlernten Beruf. Ja. Und das Wichtige ist, je mehr Sie sich selber jetzt gut auf sich konzentrieren dürfen, desto mehr kann auch eben Ihr Sohn seinen Weg gehen und merkt, aha, die Mama ist eh da, aber sie klammert nicht an mir, weil der spürt er sofort, wenn er merkt, die Mama hängt sich an mich, hat er schlechtes Gewissen, weil er weiß ja, sie haben ihm irrsinnig viel ermöglicht und dann kann er sich schlecht lösen, er muss sich aber lösen, er will sich lösen und dann merkt er, ich darf mich nicht lösen, meine Mama leidet so drunter und man kann auch drüber reden, kann sagen, du weißt eh, also ich bin für dich da, aber gleichzeitig ist mir ganz wichtig, dass du deinen Weg auch findest und du brauchst auf mich jetzt keine Rücksicht nehmen, ich schaffe mein Leben schon, ja, wichtig ist, dass du deinen Weg gehen kannst, ja, ich unterstütze dich, aber keine Sorge, wenn du jetzt da nach Australien gehst, ein Jahr, ist das auch in Ordnung, ja, und diese innere Freiheit, die fehlt vielleicht bei Ihnen noch, ja, die müssen Sie sich noch erbeten und auch einüben, ja. Und zum fehlenden Vater für alleinerziehende Mutter vielleicht noch ein Wort. Also ich bitte immer den heiligen Josef, dass er alles das ersetzt, was der irdische Vater nicht ihrem Kind jetzt geben konnte.
Das ist gut, ja. Stimmt, das habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt, aber stimmt, das spüre ich auch sehr, dass mich jetzt der heilige Josef sehr fasziniert, ja.
Genau. Also deshalb ist total wichtig, einfach jeden Tag da zum heiligen Josef zu beten. Es gibt ja auch ganz viele tolle Gebete im Internet. Und Therese von Avila sagt ja, sie kann sich nicht erinnern, dass sie jemals was dem heiligen Josef gebeten hätte, was er nicht erfüllt hätte. Ja? Also wir können da ganz vertrauen, der macht das ganz gut. Und der kann auch, also wirklich im Glauben kann er Dinge auch ersetzen. Er kann wirklich ein reifer Mann werden, ihr Sohn, ja. Das gelingt.
Vielen Dank für diese guten Sätze. Danke.
Gerne. Alles Gute nach Ihnen Stuttgart. Auch. Wiederhören. Wiederhören.
Ja, gehen wir noch in eine Schlussrunde. Schließen wir die Gedanken noch ab.
Genau. Also zweite Phase habe ich ja ohnehin jetzt schon gesagt. Und jetzt die dritte Phase, wo es dann auch darum geht, kann ich jetzt eben in Treue mich an meinen Partner weiterentwickeln und können wir gemeinsam einen guten Weg gehen oder gelingt das eben nicht? Also sprich, steht die Scheidung schon sehr früh dann ins Haus oder merke ich, also mit dem werde ich nicht alt werden mit dem Menschen, das gelingt einfach nicht, der ist zu sehr anders orientiert, das kommt leider erst jetzt raus. Er hat sich bis zur Hochzeit, sagen wir, sehr bemüht, weil er wollte auch nach außen hin Paarbeziehungen und so weiter haben, aber dann ist ihm das einfach jetzt nicht mehr wichtig und vor allem mit mir nicht mehr wichtig oder er hat jemand anderen gefunden oder er hat sich überhaupt anders entwickelt, es ist ihm nur noch der Beruf wichtig und ich und die Kinder sind ihm gar nicht mehr wichtig und so weiter. Also da gibt es alle Varianten dann, die man auch sehr genau im Detail auch anschauen muss. Aber das Herausfordernde ist, trotzdem versuchen, flexibel zu bleiben und trotzdem versuchen, ihn zu unterstützen, dass er auch wieder sich finden kann, weil meistens verliert er sich ja dann in dieser Krise. Ja? Und das ist schon oft sehr schwer, dass er sich wirklich wieder finden kann und dass ich als Partner, als Partnerin ihm so die Stange halte und ihm so Stärke, Stütze, Tröste und auch bei ihm in einer Treue bleibe, auch wenn die Liebe nicht mehr da ist und vieles versiegt ist, auch an Zuneigung, auch an Zärtlichkeit. Die Gefahr ist dann oft, dass ich mich dann als der sich eben wie betrogen fühlt, ja, sich dann zurückzieht und Konsequenzen setzt. Und dann kommt die Sucht erst noch stärker, dann oft von der anderen Seite, dass dann der Partner fremd geht, dass der Partner pornosüchtig wird, dass der Partner sehr wohl sagt, ich brauche dich, aber ich brauche dich auch als Hilfe zur Reifung. Weil wenn ich nicht reifen kann mit dir, schaffe ich es nicht. Und das sind oft ganz große Herausforderungen, die schwer sind für die Partnerschaft. Ja, das, und da braucht man dann oft auch Unterstützung als Paar. Also einen Paartherapeuten zum Beispiel. Und es gibt ja zum Beispiel die Imagotherapie, ist eine ganz ausgezeichnete Therapie, die gerade eben Ehepaare, die dann in die Krise kommen, wo dann ein Partner eine Suchttendenz entwickelt, oft auch eine Pornosucht, ist auch eine Form der Beziehungssucht, dann wirklich einfach einen guten Weg wieder rausfindet. Ja, ja, ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, dass Sie einfach auch merken, wenn andere Menschen saugen, ja? wenn man sich so ausgesaugt und leergesaugt fühlt, wünsche ich Ihnen, dass Sie da für sich einen Weg finden, sich zu schützen und sich auch gegenseitig auch darauf aufmerksam zu machen, dass das einfach ungesund ist und dass Sie sich abgrenzen können. Weil es ist deshalb so wichtig, sich abzugrenzen, weil sonst wird man auch verbraucht, sonst wird man auch also einfach auch verzehrt und das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Deshalb darf man sich da gar nicht hingeben, sondern man muss sich da auch im guten Sinne schützen, sonst ist das eine ungute Entwicklung, auch als Paar eine ungute Entwicklung. Und da würde ich Ihnen eben wirklich sehr ans Herz legen, da auch Unterstützung zu holen, wenn Sie merken, die Beziehung geht in eine ganz falsche Richtung und ich hänge so an dem Partner, ich bin co-abhängig. Ja? Das ist noch ein letzter Gedanke. Man kann auch sich in die Sucht des Partners so hineingeben, dass man eine co-abhängige Sucht entwickelt, dass man das unterstützt, ohne dass man es unterstützen will, weil man es sich anders nicht vorstellen kann. Und Co-Abhängigkeit heißt, ohne dass ich es will, unterstütze ich die Sucht des Partners, mache alles nur noch schlimmer und erhalte den total unangenehmen Zustand für beide aufrecht. Und das macht es dann doppelt schwierig. Deshalb braucht man da auch wieder externe Hilfe, um rauszukommen. Ja, ich freue mich, dass Sie zugehört haben, wünsche Ihnen alles Gute, viel Segen und freue mich auf ein weiteres Mal.
Vielen herzlichen Dank. Das war die Sendung Lebenshilfe, heute zum Thema Auswege aus der Beziehungssucht mit Dr. Reinhard Pichler. Für CD-Bestellungen wenden Sie sich bitte an unser Hörerservice unter 01 710 70 72 oder schicken Sie ein E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. Auch auf unserer Radiothek auf www.radiomaria.at finden Sie die Sendung in Kürze zum Nachhören und zum Download. Die heutige Sendung wird auch um 22 Uhr heute noch einmal wiederholt. Weiter geht es in unserem Programm um 11.15 Uhr mit der Sendung Wort des Lebens, heute live aus dem Studio Amstetten mit Studenten der Jüngerschaftsschule Home Mission Base Salzburg. Anschließend das Regina Zöli und um 12.05 Uhr eine Gebetsstunde mit den Studenten der Jüngerschaftsschule. 12.45 Uhr dann das Mittagsjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Maria Kotzis.